Ja, wenn wir heute die Begriffe Haupt- und Nebenwiderspruch hören, kommt uns vermutlich spontan ein Bild in den Sinn, nämlich das eines Tomatenwurfs. In einer Rede auf der SDS-Delegiertenkonferenz 1968 hatte Helge Sander ihr Konzept der Kinderläden vorgestellt, doch als das ausschließlich männlich besetzte Gremium ohne Diskussion zu anderen Themen übergehen wollte, warf die Romanistikstudentin Sigrid Rüger mit den Worten: Genosse Kral, du bist objektiv ein Konterrevolutionär und ein Agent des Klassenfeindes dazu, eine Tomate auf den SDS-Theoretiker Hans-Jürgen Kral. Es scheint alles so klar. Hier eine Frau, die ihre subjektive Unterdrückung zur Sprache bringt, indem sie das Private politisch macht. Dort der marxistische Theoriemacker, der lieber über die großen Themen reden möchte und damit durch seine Verweigerung der Diskussion den Feminismus implizit zum Nebenwiderspruch erklärt. Manchmal wird noch süffisant hinzugefügt, es sei ironisch, dass die Tomate mit Kral ausgerechnet den einzigen Schwulen auf dem Podium traf. Die Tatsache, dass die drei wichtigsten intellektuellen Strömungen der Zeit, die kritische Theorie, der Maoismus und auch die von Helge Sander in Anspruch genommene Psychoanalyse Wilhelm Reichs, gleichermaßen virulent homophob waren und Kral in seinem Hauptwerk deshalb mit seiner eigenen, wie man sagen würde, Veranlagung hadert, gehört wohl zu den kleinen Nebenwidersprüchen dieser Debatte oder dieser Geschichte. Die Unterdrückten sind nicht immer diejenigen, die am lautesten schreien. Was hier aufeinander traf, war wohl nicht nur Haupt- und Nebenwiderspruch, sondern auch ein unterschiedliches Verständnis von Politik. Der Hauptwiderspruch war nach Mao, der diesen Begriff überhaupt erst geprägt hatte, nämlich mitnichten das Klassenverhältnis, sondern der nach einer Analyse der Gesamtsituation jeweils dominante gesellschaftliche Konflikt, also heute zum Beispiel der Umgang mit den Flüchtlingen. Davon zu unterscheiden war der Grundwiderspruch, der eine ganze Epoche konstituierte, also in der bürgerlichen Gesellschaft zum Beispiel der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Während der Hauptwiderspruch wechseln konnte, blieb der Grundwiderspruch während der gesamten Epoche identisch. Die Begriffe von Haupt-, Neben- und Grundwiderspruch dienten damit dem geraden Gegenteil dessen, was heute über sie behauptet wird. Sie sollten den sogenannten Ökonomismus bzw. Klassenreduktionismus kritisieren, um ihn durch den Primat des Politischen zu ersetzen. Deswegen war der Maoismus in der Frauenbewegung, in der Schwulenbewegung und anfangs auch in der amerikanischen Black Panther Party so beliebt. Die Black Panther Party vollzog später insofern einen Bruch, als sie den Klassenkonflikt wieder in den Vordergrund rückte, die Unterdrückung der Schwarzen wesentlich auf das kapitalistische Ausbeutungssystem zurückführte und den Rassismus vor allem als das Hindernis betrachtete, dass es dem armen weißen Mann erschwerte, sein Klasseninteresse zu erkennen, das ihn mit der Mehrheit der schwarzen Bevölkerung verband. Das war eine ernsthafte Abweichung vom Maoismus, der im Antiimperialismus und in der Ausbeutung der Dritten durch die sogenannte Erste Welt den neuen Hauptwiderspruch sah. Und im amerikanischen Arbeiter, als angeblichen Profiteur dieser Ausbeutung, noch nicht einmal potenziell einen Bündnispartner erkannte. Vielmehr mussten die USA und der sowjetische Sozialimperialismus, sozusagen die Erste Welt nach Mao, als Ganzes besiegt werden, was voraussetzte, dass sich die Länder Europas, in Maos Diktion die sogenannte Zweite Welt, gegen das Hegemoniestreben der beiden Supermächte erhoben. Daraus entwickelten die maoistischen K-Gruppen ihre eigentümlich nationalistische Position, die Teilung Deutschlands durch die amerikanischen und sowjetischen Besatzungsmächte als den Hauptwiderspruch auszurufen. Der Hauptwiderspruch ist die Wiedervereinigung, hieß es damals kurz. Man sieht schon, dass diese ideologische Praxis mit dem Mythos, den die Autonomen und die Frauenbewegung später pflegten, wonach in den 70er Jahren das Klassenverhältnis als der Hauptwiderspruch gepflegt wurde und der Feminismus darüber zum bloßen Nebenwiderspruch bekam, nicht allzu viel zu tun hatte. Maoistisch waren allerdings auch die Konzepte der Frauenbewegung selbst, wenngleich der Maoismus dort völlig anders rezipiert wurde. Das lässt sich nicht nur an der Person Helge Sander festmachen, die 1969 Regieassistenz für den Film Die Worte des Vorsitzenden, gemeint war natürlich der Vorsitzende Mao Zedong, sozusagen, also das lässt sich auch am Ursprung des Slogans „Das Persönliche ist politisch" festmachen. Geprägt wurde es 1960 in einem Essay von Carol Harnisch, einem wichtigen Mitglied der New York Radical Women. Rückblickend auf diese Zeit schreibt Harnisch: „Viele von uns radikale Feministinnen entdeckten bald, dass Mao einfacher zu lesen war als Marx, Engels und Lenin, und was er zu sagen hatte, war ebenso wohl konkret wie relevant für unseren eigenen Kampf. Außerdem pflegte die männliche Linke Marx, Engels und Lenin zu benutzen, um radikale Frauen theoretisch niederzuknüppeln, über der Frage, wie falsch wir lagen, eine unabhängige Frauenbewegung zu starten, die sich direkt und ausschließlich mit der Unterdrückung von Frauen befasste." Zitat Ende. Die Anleihen beim Maoismus waren vielfältig, aber vor allem betrafen sie die Entfesselung der eigenen Subjektivität. Im Rahmen der sogenannten Consciousness Raising Groups, in denen die eigenen Unterdrückungserfahrungen gesammelt und analysiert wurden. Es wurde gefragt, wer davon, also von der eigenen Unterdrückung, profitiert und wer dafür bezahlen muss. Schließlich sollte erkannt werden, dass es sich nicht um individuelle Probleme handelt, die man alleine lösen kann, sondern dass eine kollektive Aktion gefragt war. Das Vorbild dafür waren die Speaking Bitterness Tribunale. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt im Deutschen ausdrückt, aber ich habe nur diesen englischen Ausdruck gefunden, Speaking Bitterness, die Mao im Kontext der Landreform einsetzte. In ihnen wurden Bauern dazu angereizt, sich ihrer Bitterkeit, das heißt ihrer Leiterfahrungen, zu erinnern und sie in Hass auf den als solchen bestimmten neuen Klassenfeind zu verwandeln. Für den anwesenden ehemaligen Grundherrn stellte dies zugleich einen Akt der öffentlichen Demütigung dar. Was in China eine durch ein bonapartistisches Regime angetretene Form von Pseudosubjektivität darstellte, wurde von Frauen im Westen als immense Befreiung wahrgenommen. Verglichen mit der Selbstunterdrückung Grals kann man ihm diesen Charakter auch schwerlich absprechen. Es ist auch zweifelhaft, ob ohne diese Verschränkung von Politik und persönlicher Befreiung 1968 jemals dieselbe magnetische Wirkung entfaltet hätte. Allerdings gibt es eine grundsätzliche Inkongruenz zwischen subjektiver Erfahrung und objektiver Einordnung und Erklärung. Nehmen wir das Beispiel eines schwulen Jungen, der sich wegen Mobbing selbst tötet. Ganz offensichtlich war für ihn Homophobie der Hauptwiderspruch seines Lebens. Allerdings handelt es sich deshalb noch lange nicht um den Grundwiderspruch der Epoche oder den Hauptwiderspruch der aktuellen Kämpfe, um einmal im Vokabular Maos zu verbleiben. So erweist sich auch der Anspruch des sogenannten Dual Systems Feminismus oder sozialistischen Feminismus, dass das androzentrische Geschlechterverhältnis einen zweiten Grundwiderspruch neben dem Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit bilde, am Ende als theoretisch eher schlecht begründet. Denn wenn man in Bezug auf das Geschlechterverhältnis den Begriff Grundwiderspruch gebraucht, dann fragt sich ja schon der Grund von was? Der Grund von sich selbst? Über dem Geschlechtsverhältnis erhebt sich ja nichts. Wenn ich sage, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist der Grundwiderspruch des Sex-Gender-Systems, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was das Sex-Gender-System wesentlich anderes sein soll als der gesellschaftliche Unterschied zwischen Mann und Frau. Für mich hört sich das eher tautologisch an. An dem Kapitalverhältnis hängen dagegen unzählige gesellschaftliche Formen, die Warenform, der bürgerliche Staat, der Weltmarkt und so weiter. Man kann eben dieses Verhältnis nicht auf das Klassenverhältnis reduzieren. Vielmehr erhebt sich über diesem Klassenverhältnis im Grunde eine ganze Epoche, die Epoche der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist auch das Problem der sogenannten Triple Oppression Theorie, die dann noch als drittes Unterdrückungsverhältnis den Rassismus hinzunimmt, aber Gesellschaft dann nur noch deuten kann als Rhizom, das heißt als Wurzelgeflecht, das sich zwischen unterschiedlichen Machtverhältnissen oder Machtformen entspinnt. Dazu Klaus Fiemann, also in einem Aufsatz 3:1, Klassenwiderspruch Rassismus, Sexismus, der von dem Denkmodell einer netzförmig angelegten Herrschaft spricht. Ich kann Sie ja vielleicht das Zitat von Klaus Fiemann, ich glaube, so viel Zeit haben wir. Die Maschen des Netzes sind weiter, Metropole oder enger, Trikont. Die Fäden älter, Patriarchat oder neuer Kapitalismus. Stabiler in der BRD zum Beispiel oder schwächer in Mittelamerika zum Beispiel. Die Fäden bilden unterschiedliche Knoten, Rassismen sind anders mit Kapitalismus verbunden als das Patriarchat und so weiter. Und das Netz wird von manchen repariert und neu geknüpft. Kapital, Staat, weiße Männer, um andere zu fesseln. Frauen, schwarze Arbeiterinnen. Und sie zerreißen es, so gut sie können. Also das ist sozusagen das Konzept von Triple Oppression, wie es halt Klaus Fiemann vorstellt. Und man hat sozusagen das Modell einer netzwerkartig organisierten Herrschaft. Aber sozusagen so eine marxische Formanalyse, Kapital und Arbeit als Grundwiderspruch, da gibt es dann eine Zirkulationssphäre und so weiter und alle möglichen Formen, sozusagen, dass man die kapitalistische Produktionsweise daraus entwickelt. Diese Analyse fällt so ein bisschen runter und der Klassenwiderspruch wird eigentlich eher sozusagen als eben reduziert auf die persönliche Unterdrückung der Arbeiter durch die Kapitalisten, was halt sozusagen gleichgestellt wird mit der Unterdrückung der Frauen durch die Männer. Und obwohl das Triple Oppression Modell von sich behauptet, dass es in ihm keinen Hauptwiderspruch mehr gäbe und es keiner Gruppe von Unterdrückten eine privilegierte Position mehr zuschreibe, fällt auf, dass es Phänomene wie Homophobie einfach ignoriert und auf Nachfrage einem der drei Hauptwidersprüche, also hier konkret dem Patriarchat, als Nebenwiderspruch zuordnet. Das Dumme ist nur, dass das nicht funktioniert, weil Gesellschaften zum Beispiel patriarchal sein können, ohne heteronormativ zu sein. Und wer das nicht glaubt, kann ja mal eines meiner Lieblingsbücher in der Bibliothek ausleihen, Ibn Hassan, Das Halsband der Taube, ein Buch über die Liebe aus dem andalusischen Spanien des 11. Jahrhunderts und mit mir darüber diskutieren, wie Patriarchat sozusagen und Heteronormativität zusammenhängen oder vielmehr nicht zusammenhängen, denn ich würde behaupten, das Buch zeigt halt eine Gesellschaft, in der sozusagen zum Beispiel die Begriffe Homosexualität, Heterosexualität gar nicht existieren und wo sich sozusagen Personen in beiderlei Geschlechter verlieben und sozusagen das noch nicht mal eine Problematik darstellt. Und da würde ich gerne halt so mal über das Verhältnis, ob wirklich Homophobie ein Nebenwiderspruch des Patriarchats ist, diskutieren. Also ich würde das stark in Zweifel ziehen. Vielleicht jetzt, um jetzt nochmal einen neuen Abschnitt zu eröffnen, die Frage ist, warum ist es denn überhaupt so wichtig, also diese ganze Debatte? Es ist deshalb so wichtig, weil man mit diesen Modellen zu einer völlig falschen Einschätzung der eigenen Rolle in der Gesellschaft gelangt. Ich will das an einem Beispiel demonstrieren. Ich war vor gut einem Jahr auf dem Kongress 100 Jahre Emanzipation der Homosexuellen eingeladen und habe dort das Gegenreferat zu dem Vortrag Die Schwulenbewegung einer Volksgeschichte gehalten. Meine Argumente waren dreierlei. Erstens, wenn man von der Emanzipation der Homosexuellen spricht, dann muss man sich klar machen, dass eine homosexuelle Sonderidentität oder wie Mary McIntosh gesagt hätte, eine homosexuelle Rolle ja gerade deshalb existiert, weil gleichgeschlechtliches Begehren aus den Lebensvollzügen der Mehrheitsgesellschaft historisch ausgegrenzt und als deviant markiert wurde. Der Homosexuelle ist das Produkt einer heteronormativen Gesellschaft, sowie der Ausländer, also wie der Ausländer in Anführungszeichen, das Produkt eines rassistischen Apparats ist, der Menschen zu Fremden macht. Zweitens, diese Gesellschaft ist so heteronormativ wie eh und je und daran kann keine schwule Identitätspolitik der Welt etwas ändern. Ich zitiere in diesem Zusammenhang gerne die Wiederholungsbefragung des Instituts für Sexualforschung an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Danach gaben 1970 noch 18% der männlichen Jugendlichen an, über gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen zu verfügen. 20 Jahre später waren es nur noch 2%. Die Erklärung des Sexualwissenschaftlers Volkmar Sigusch, seitdem die Homosexualität als eigene Sexualform verhandelt wird, kommt die Befürchtung der Jungen hinzu, womöglich als Schwuler angesehen zu werden. Also das zu den großen Erfolgen der Schwulenbewegung. Schwulenbewegung die erfolgreichste Bewegung des 20. Jahrhunderts. Drittens, dass die Homo-Ehe heute auf der gesellschaftlichen Tagesordnung steht, hat wenig mit den Kämpfen der zweiten deutschen Schwulenbewegung oder der Frauen-Lesben-Bewegung zu tun, sondern mit den neoliberalen Kulturkämpfen seit den 80er Jahren. Zum einen wurde diese Forderung von der Mehrheit der Schwulenbewegung gar nicht aufgestellt und traf bei der Frauen-Lesben-Bewegung sogar auf fast einhellige Ablehnung, weil die Ehe als ein patriarchales Herrschaftsinstrument aufgefasst wurde, das nicht eingefordert, sondern abgeschafft gehört. Zum anderen stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, warum die Homosexuellenbewegung es in 100 Jahren nicht geschafft hat, dem Staat die Abschaffung des sogenannten homosexuellen Paragraphen 175 abzuringen, aber auf einmal mitten in ihrem Auflösungsprozess so mächtig gewesen sein soll, die in ihr selbst umstrittene Forderung nach Öffnung der Ehe, also ihm diese Forderung nach Öffnung der Ehe abzuringen. Um die Frage zu beantworten, muss man etwas zurückgreifen auf die Situation in den 80er Jahren, als die Reagan- und Thatcher-Regierung und mit Abstrichen auch die Regierung Kohl damit begann, die Gewerkschaften zu zerschlagen, die Steuern zu senken und die Profitrate zu sanieren. Interessanterweise war die Begleitmusik Reagans Rede von den Family Values, die sich gleichzeitig gegen Frauen, Schwarze und Schwule richteten. Frauen, weil sie zurück an den Herd sollten, Schwarze, weil sie dysfunktionale Familien hatten, also damals der Diskurs über die Welfare Queens, die alleinerziehenden schwarzen Mütter, die sozusagen dem Sozialstaat auf der Tasche liegen. Und schließlich Schwule, weil sie diese Keimzelle also bedrohten, was sie natürlich nicht wirklich taten, aber sozusagen in dieser Verschwörungstheorie halt schon. Ähnliches zeigte sich in Deutschland mit der sogenannten geistig-moralischen Wende und in Großbritannien mit der Section 28, die es unter dem Motto No Promotion of Homosexuality verbieten sollte, in Schulen positiv über Homosexualität zu sprechen. Also was durchaus Ähnliches wie das, was heute in Russland mit dem Gesetz gegen Ehepropaganda versucht wird. Das war die Begleitmusik für einen beispiellosen Klassenkampf von oben, der aber Teile der unteren Schichten durch kulturellen Populismus für die eigene Sache rekrutierte. Es kommen die 90er, New Democrats, New Labour, Neue Mitte. Die im weitesten Sinne sozialdemokratischen Parteien erkennen die neoliberale Wende an, beziehungsweise setzen sie in Deutschland überhaupt erst richtig durch und versuchen die jetzt fehlende Differenz zwischen rechts und links auf der Ebene kultureller Politiken neu zu erzeugen. Enter Multikulturalismus, enter Frauenquote, enter Homo-Ehe. Das ist die Begleitmusik zu Hartz IV und zur lebenslangen Begrenzung der Sozialhilfe auf 5 Jahre unter der Regierung Clinton. Dann sozusagen dritte Stufe, Millenniumswende. Die Konservativen modernisieren sich, erkennen an, dass sie den Kulturkampf aufgrund des allgemeinen Wertewandels verloren haben, führen die Graufrauenquote ein, teilweise vielleicht auch Zuwanderungsgesetze etc. In Großbritannien nennt sich dieses Konzept Red Tories. Die Konservativen geben sich inklusiv, führen anstelle der sozialdemokratischen Civil Partnership, die das Thema dauerhaft am Köcheln halten sollte, also das ist bei uns die eingetragene Lebenspartnerschaft, die Ehe für alle ein, das muss man sich überlegen, in Großbritannien ist die Homo-Ehe quasi von den Konservativen eingeführt worden, während sie gleichzeitig überlegen, wie sie Dicken und Alkoholkranken die Sozialhilfe streichen können. Aber sie sind ja inklusiv. So, am rechten Rand, sozusagen auch in dieser Phase, entstehen aus Protest gegen die Modernisierung des Konservatismus sogenannte rechtspopulistische Parteien mit neoliberaler Programmatik, die Tea Party in den USA, UKIP in Großbritannien, die AfD in Deutschland. Sozusagen die dritte Stufe dieses neoliberalen Kulturkampfs. Die vierte Stufe, der Kulturkampf wird selbst referenziell. Der allgemeine Wertewandel und die Fortschritte im Bereich von Frauen- und Schwulenrechten werden dazu benutzt, neue rassistische Spaltungslinien zu erzeugen. Flüchtlinge, Muslime, die Kinder von Einwanderinnen werden als Gefahr für unsere tolerante, progressive Leitkultur dargestellt. Die rechtspopulistischen Parteien radikalisieren sich, werfen ihre wirtschaftsliberalen Führer raus und gehen zum offenen Faschismus über. Nun sozusagen meine abschließende Frage: Kann man diese Dialektik zwischen kulturellen Kämpfen und dem sich hinter dieser Fassade vollziehenden stummen Umbau der ökonomischen Herrschafts- und Ausbeutungsordnung, der Sanierung der Profitrate, mit einem Triple Oppression-Ansatz, der alle Kategorien auf der gleichen Ebene anordnet, wirklich erklären oder analysieren? Vielleicht nur eine Nebenbemerkung zu dem Klassismus-Begriff, der meint meines Erachtens schon was anderes. Der meint sozusagen, der wird so der Klassenwiderspruch selber als Diskriminierungsverhältnis gefasst. Sozusagen, da geht es halt darum, es geht eigentlich nicht um Einkommen, sondern um Bildungsunterschiede, eine inklusive Praxis, also Leute aus bildungsfernen Schichten, wie man sozusagen die integrieren kann und wie man sie respektvoll behandeln kann. Und es geht ja gerade nicht um den Klassenwiderspruch, sondern der Klassenwiderspruch wird auf eine Ebene mit den anderen Diskriminierungsverhältnissen gebracht und sozusagen auch eine Politik in der ersten Person daran geknüpft. Also ich kann sozusagen als jemand aus einer bildungsfernen Schicht dann sagen, Moment, irgendwie du unterdrückst mich gerade, indem du diese Begriffe gebrauchst und so und dann irgendwie so diesen Bildungshorizont voraussetzt. Das ist, glaube ich, so mit dem Klassismuskonzept gemeint. Ich will das jetzt sogar in der Praxis gar nicht in Frage stellen, kann sozusagen in bestimmten Praxen sicher irgendwie progressive Wirkungen entfalten. Aber wenn das dann bedeutet, dass man über den Klassenwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit gar nicht mehr verhandelt, dann hat man wirklich nur noch eine Reihe von Diskriminierungsverhältnissen, die intersektional irgendwie miteinander verknüpft sind. Und das halte ich schon, und dann der Grundwiderspruch, von dem Grundwiderspruch zu reden, ist ja so total schlimm, ja. Und das halte ich für ein Problem. Ist der damit zusammenhängende Ansatz, also der mit der Triple Oppression Theorie zusammenhängende Ansatz einer Politik in der ersten Person, wo sich quasi erstmal jeder mit seiner eigenen Unterdrückung abrackert, darauf wirklich, also auf diese Entwicklung des Culture Wars, darauf wirklich eine sinnvolle Antwort? Oder ist es nicht sinnvoll, sich erstmal darauf zu verständigen, was der Hauptwiderspruch ist? Und das ist gegenwärtig ja wohl eindeutig der Rassismus. Und diesen gemeinsam zu bekämpfen, statt den Kampf dagegen allein denjenigen aufzubürden, die davon unmittelbar betroffen sind. Und was den Feminismus angeht, lesen wir dann am besten Maus über die richtige Behandlung der Widersprüche im Volk, die eben nicht einfach wegzudrücken sind bei Mao, die aber auch nicht identisch sind bei Mao mit dem Widerspruch zwischen uns und dem Feind. Ja, in diesem Sinne würde ich dafür plädieren, also erstens sich darauf zu verständigen, was passiert gerade irgendwie in diesem Land, das nach rechts kippt, wo eine riesige Kampagne gegen Flüchtlinge abgeht, und dann nicht zu sagen, irgendwie, ja, Feminismus, Rassismus, das steht so alles nebeneinander, sondern in der Situation wird Feminismus massiv instrumentalisiert für diese rassistische Kampagne gegen Flüchtlinge. Und da sollten wir uns schon mal irgendwie vielleicht darauf verständigen, irgendwie, dass man da vielleicht schon Prioritäten setzen muss. Und als Marxist vielleicht auch sozusagen den Zusammenhang klar machen sollte zwischen diesen kulturellen Kämpfen, auch zwischen dem Rassismus und dem Grundwiderspruch, dass es da einen Zusammenhang gibt in der neoliberalen Formierung dieser Gesellschaft, so wie ich das gerade versucht habe. Und in diesem Sinne beende ich meinen Vortrag mit der Parole: Antirassismus ist Klassenkampf. Ha ha.